نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. Ihr Lieben, wir machen weiter mit der Lektion 84 ab Surat al-An'am, ab Vers 116. Machen wir weiter. Und wir erinnern uns nochmal, es ging darum, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass so machen wir, auf diese Weise machen wir für jeden Propheten einen Feind. Von den Shayatin der Menschen und der Shayatin der Djinn. Also es gibt eine ganze Kategorie von Menschen und Djinn, die eben Shayatin sind und die eben diese befeinden, die aufstehen, um die Wahrheit zu verkünden, um zur Wahrheit einzuladen. Und sie geben einander prunkende Rede ein, die aber nur Trug ist. Das haben wir alles letztes Mal besprochen. Und warum hat Allah das zugelassen? Warum hat Allah das so gemacht? Diese Naturgesetz, das ja wie ein Naturgesetz zu sein scheint, dass eben das Gute befeindet wird, damit sich die Herzen derer dazu neigen, zu dieser prunkenden falschen Rede, zu dieser Lüge, zu dieser Verleumdung über die Wahrheit, die Herzen derer sich dazu neigen, die nicht an das Jenseits glauben, damit diese damit zufrieden sind und damit diese dann das begehen, was sie ja Begehende sind. Das ist eine Prüfung. Eine Prüfung von Allah so gelegt, damit eben es sich erweist, wer im Herzen schon Schlechtes trägt, sich das anhand seiner Taten dann auch beweist und erweist. Und diejenigen eben, die rechtschaffen sind, die neigen sich dann eben nicht dazu. Ja, und dann ging das Thema eben weiter, dass soll ich denn einen anderen Richter als Allah begehren, nach einem anderen Richter als Allah streben, wo er doch das Buch deutlich klarlegend herabgesandt hat. Und in diesem Sinne geht es jetzt nämlich auch weiter, dass der gesamte Koran auf Gerechtigkeit und auf Sidq, auf Wahrhaftigkeit beruht und alles, was Allah uns darin geboten hat, also wahrhaftig und gerecht ist. Das heißt also, was immer Allah uns geboten hat, in allen Aspekten unseres Lebens, nämlich auch die Art und Weise oder die Gebote, an denen wir uns halten müssen, wenn es um Ernährung geht, vor allem das Verzehren des Fleisches, ja, oder der Verzehr von Fleisch, auch darin müsste also an die Gebote Allahs gehalten werden. Und das hat, nochmal, Surat al-An'am ist in Mekka offenbart worden, zur Zeit, wo die Mushrikin auch sehr, sehr aktiv waren in ihrer Opposition zum Islam und durch alle verschiedenen Argumente und manchmal auch Bedingungen zu stellen, das haben wir schon besprochen, und eben manchmal auch durch bestimmte Fragen, die sie stellten, eben immer wieder äußerten, wie abwegig und wie unlogisch und wie fern von ihrer Lebensweise, die ja die ideale Lebensweise war in ihrer eigenen Behauptung, wie fern denn davon der Islam sei. Ja, wir sehen also, das ist also diese Befeindung, von der Allah eben auch gesprochen hat, dass dies ist so, weil die Shayatin denen das so eingeben. Ja, und in dem Sinne geht es auch weiter. Und zwar heißt es, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Und wenn du den meisten von denen, die auf der Erde sind, gehorchst, werden sie dich von Allahs Weg ab in die Irre führen. يُضِلُّكَ, sie führen dich irre, an von سَبِيلِ, vom Wege Allahs. Also du warst auf dem Wege Allahs und wenn du den aber anfängst zu gehorchen, dann wirst du diesen Weg wieder verlieren und in die Irre geführt werden. Von dem geraden Weg ab in die Irrwege. Und hier wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam direkt angesprochen, wo er doch natürlich fern davon war, dass er diesen gehorcht hätte. Warum soll man diesen nicht gehorchen? Einer der vordergründigen Gründe ist sicherlich, إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُسُونَ. Diese, sie folgen ja nur Mutmaßungen. Denn das, wozu sie rufen und das, was sie wollen, dass du ihnen darin auch gehorchst, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht das, was sie dir erzählen, damit es dir wohl ergeht, damit du endlich die Wahrheit erkennst, damit du das findest, was wirklich der Realität entspricht. Nein, sie folgen ja wahrlich nichts außer den Mutmaßungen, den Schätzungen. وَإِنْهُمْ, und nicht sind sie, illa, außer, dass sie ja schätzen. يَخْرُسُونَ. Das ist hier, diese Ayah ist wie so ein Stempel auf dem, was davor gesagt wurde. Ja, dass hier nochmal, gehorche nicht denen, die einander auch Schlechtes und Trügerisches und prunkende Rede eingeben. Und wenn du der Mehrheit von denen, die auf der Erde ist, folgen würdest, Du machst das nicht, aber wenn du es tun würdest, dann würde es dich wahrlich vom geraden Weg ab in die Irre führen. Denn, wie die Gelehrten auch sagen, die Wahrheit ist nur bei wenigen. Und die Aktharia, die Mehrheit der Menschen, und das ist oft so wirklich im Koran, immer wenn von der Mehrheit gesprochen wird, Aktharuhum, die meisten von ihnen, kommt danach nicht unbedingt was Gutes. Ja, die meisten von ihnen wissen nicht, die meisten von ihnen stellen nur Mutmaßungen an, die meisten von ihnen sind unwissend, die meisten von ihnen verstehen nicht und so weiter und so fort. Ja, das ist also die Mehrheit nochmal, was den generellen Zustand der Menschheit angeht. Nicht, dass man jetzt in der Familie umguckt und deine Familie ist eigentlich eine muslimische Familie und du sagst, Mehrheit sind jetzt, alle meine Onkel und Tanten zusammen sind die Mehrheit und die müssen jetzt falsch sein, weil im Koran steht das ja. Natürlich ist das so nicht gemeint, ja. Sondern hier generell die Menschheit als solches gesehen. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, wenn alle etwas tun, dann muss es ja richtig sein. Dieses Prinzip wird hier bestritten. Dieses Prinzip wird hier widerlegt. Das nein, die Wahrheit ist die Wahrheit, wenn sie bei vielen ist, schön und gut. Wenn sie aber bei wenigen ist, macht es sie nicht weniger wahr. Ja, nur weil die Mehrheit ihr nicht folgt. Und das ist ein sehr wichtiges Prinzip, das natürlich denen auch nur bewusst ist und denen nur lieb ist, die Wahrheit auch wirklich etwas wert ist. Ja, also diese, und nochmal hier speziell im Kontext, diese Mushrikin von Mekka und jeder, der sich so wie sie benimmt, die von dir Wunder verlangen. Die von dir Wunder verlangen, obwohl sie nochmal schon Wunder erlebt hatten auch, damit sie ja glauben, dass du ein echter Prophet bist. Diese folgen nur ihren Begierden und ihren niederen Neigungen, folge diesen nicht. Ja, folge diesen nicht, geh auch nicht darauf ein, was sie an Bedingungen stellen für ihren angeblichen Iman, der ja dann folgen würde. Folge diesen nicht, sondern verkünde weiter auf richtige, gute Art und Weise, was deine Botschaft ist. Das haben wir schon im Koran alles gelesen. Allah SWT sagt auch in Surah 37, Vers 71, وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ und wahrlich vor euch sind die meisten der Früheren auch schon irre gegangen. Die meisten schon wieder. Ja, die meisten sind irre gegangen. Die meisten machen nur, stellen nur Mutmaßungen an. Ja, die meisten ist also nicht unbedingt der sichere Hort, um sich in der Mehrheit zu verstecken und dann auf das Beste zu hoffen. Das ist nicht unbedingt etwas, was der Gläubige tun sollte. Ja, und solche Ayat gibt es, wie gesagt, viele im Koran, diese Aktharun Nas, ja, oder Aktharuhum, dass da nicht unbedingt etwas Gutes über diese dann gesagt wird. Sprich, wenn man die Wahrheit sucht, dann sollte man diese nicht in der Mehrheit suchen. Ja, es kann sein, dass manchmal eine Zeit sehr rechtschaffen ist, eine Stadt sehr rechtschaffen ist, eine Familie sehr rechtschaffen ist und dort die relative Mehrheit sehr rechtschaffen ist und die Wahrheit bei diesen ist. Das kann natürlich sein. Aber nochmal generell gesehen, was die Menschheit angeht, ja, sollte man die Wahrheit nicht unbedingt der Mehrheit hinterhergehend suchen. Ja, und wenn man solchen hinterhergehen würde, dann würde dies dich von der Wahrheit, von den Sabil Allahs, dem Wege Allahs, das ist der Din, Islam, der gerade Weg, davon würde es dich wegführen. Ja, und nochmal, warum ist das so? Denn sie folgen nur wann, wa, nun, Schätzungen, Mutmaßungen, Vermutungen. Eine Vermutung haben. Es kann so sein, kann aber auch so sein. Ich denke mal, es ist so und so. Aber man hat keinen Grund oder Anlass, dass diese Vermutung wirklich auf etwas aufbaut. Ja? Also wann gibt es ja auch Stufen, ne? Es gibt eine wann, die fast schon eine Überzeugung ist. Und die ist weswegen eine Überzeugung? Weil sie auf irgendetwas beruht. Es gibt Beweise, Indizien, Anzeichen. Das ist dann nochmal was anderes. Ja, aber ein wann, der auf nichts beruht, außer auf zum Beispiel Hörensagen. Oder auf irgendeinem Gefühl. Aber es gibt keine äußeren Anzeichen. Ja, dieser Wann ist natürlich komplett leer von Beweiskraft, von Schwere und Gewicht. Und diese folgen nur Wann. Einer ihrer Wann, ihrer Mutmaßungen war zum Beispiel, dass diese Ma'bud, die sie anbeteten, ihre Götzen, dass diese wirklich anbetungswürdig waren. Wann? Auf nichts beruhend, keine Botschaft, keine Eingebung, kein Beleg, kein Beweis. Aber unsere Früheren haben das auch so getan. Ja, und so vieles, was die Menschen so befolgen, hört sich, wie wir gesagt haben, diese prunkende Rede, hört sich zwar immer ganz toll an, aber wenn man dann ein bisschen nachgräbt und nachforscht, woher kommt das denn jetzt? Wie ist das denn jetzt? Hat das ein Gewicht? Hat das ein Wahrheitsgehalt in dieser Aussage? Dann findet man oft, dass da eine Leere ist. Eine Leere. Es ist leicht. Es ist zusammengebaut. Es ist etwas, was von Ideen und Gedanken der Menschen einfach so wie eine Luftblase groß gemacht wurde und eigentlich nur deswegen Gewicht besitzt, weil viele dieser Luftblase folgen. Und das ist der Zustand des Menschen, der wirklich besorgniserregend immer schon war und heute auch ist, dass der Mensch sich selber etwas ergibt, jemanden oder etwas folgt, was letztendlich sich als ein Nichts herausstellen wird. Möge Allah uns alle davor bewahren. Wa inhum illa yakhrusun. Yakhrusun kommt von Kha, Ra, Sad. Khirs sagt man ursprünglich, das Wort wurde ursprünglich gebraucht, um die Früchte an einem Baum einzuschätzen, was deren Gewicht wohl ist. Also anstatt alle zu pflücken und dann wirklich zu wiegen, während die noch am Baum hängen, einzuschätzen, wie viel wiegen die jetzt wohl? Ja, und das kann natürlich nah der Wahrheit sein, das kann aber auch komplett entfernt der Wahrheit sein. Ja, also diese Möglichkeit, dass es eben auch komplett falsch ist, ist eben auch sehr, sehr gegeben und deswegen ist Dhann nicht etwas, worauf du etwas aufbauen solltest. Im Arabischen kann man Dhann auch für die Lüge gebrauchen. Es heißt zwar nicht direkt Lüge, ja, aber wenn jemand dem Dhann folgt und deswegen etwas sagt, dann kann es eben auch bedeuten, dass es ja so etwas wie gelogen ist. Denn so sind ja die meisten Lügen auch, die nicht der Wahrheit entsprechen, die einfach nur Mutmaßungen entspringen. Ja, und nochmal, Schätzungen können wahr oder falsch sein und deswegen sollte man dem Wissen folgen und dem, was eine Beweiskraft hat. Und traurig ist aber, und wir gehören alle zu dieser Kategorie Mensch, ja, wir sind nicht davon ausgenommen, dass dem Menschen oft das schon genügt, was sich eben gut anhört, was gut präsentiert ist. Ja, wo die PR eben stimmt. Ja, was der Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist, das ist dann eher zweitrangig. Und das darf natürlich nicht geschehen. Ja, also jede Art von Lüge ist eine Entfernung vom geraden Weg. Wirklich. Jede Art von Lüge, da müssen wir auch übrigens aufpassen, jetzt nebenbei, das gehört nicht direkt zu Tafsir, aber wenn manche so reden, und so etwas präsentieren in einem solchen übertriebenen Maße, dass es überhaupt nicht mehr der Wahrheit entspricht. Und sie machen das nur, damit es sich interessanter anhört. Ja, das ist auch so eine Art, die wir alltäglich einfach so mal gebrauchen, die auch nicht in Ordnung ist. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi. Gewiss dein Herr, er weiß ja am meisten, er ist am wissendsten, weiß am besten über jeden, über den, der von seinem Weg abgeirrt ist oder abirrt. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Und er weiß oder kennt am besten die Rechtgeleiteten. Also Allah wird das entscheiden. Ja, hier auf Erden und damals in Mekka war das genauso, dass die Mushrikin für sich die Wahrheit und den geraden Weg, wie sagt man, für sich beanspruchten und die Muslime wiederum sagten und dazu einluden, dass nein, wir haben hier die Wahrheit von Allah bekommen und deswegen wenden wir uns dieser Wahrheit zu. Und jeder macht eben seine Behauptung. Letztendlich weiß Allah besser Bescheid, wer was ist. Wer was ist. Und die Mushrikin haben keine Aussage Allahs darüber, dass ihre Ma'bud, dass ihre Götzen wirklich anbetungswürdig sind. Dann heißt es, Fakulu, mimma dhukira smullahi alayh, so esst also. Also wenn die gesamte Wahrheit bei Allah ist und wenn der gesamte Koran und jede Kalima von Allah auf Wahrheit und auf Adl, auf Gerechtigkeit beruht, dann wird er euch nichts gebieten, was eben nicht der Gerechtigkeit oder der Wahrheit entsprechend sein wird, so esst also von dem, worüber Allahs Name erwähnt wurde. Haltet euch an die Gebote Allahs und das Gebot Allahs ist, dass ihr als Muslime nur das Fleisch verzehren dürft, worüber Allahs Name erwähnt wurde, während es geschlachtet wurde oder bevor es geschlachtet wurde. Ja, hier geht es also nicht um jede Art von Essen, natürlich soll man Bismillah sagen, vor jeder Art von Essen, Brot oder auch was anderes, aber hier geht es vor allem um das Schlachten, den Schlachtvorgang, über den man Allahs Namen also erwähnen sollte. In kuntum bi ayatihi mu'minin. Wenn ihr an seine Zeichen Gläubige seid, wenn ihr Gläubige seid an seine Zeichen, an seine Verse, dann haltet ihr euch auch an dieses Gebot, was die Ernährung angeht. Nochmal, der Islam also umfasst und beansprucht Gehorsam des Gläubigen in allen Aspekten des Lebens. In dieser Aya ist eigentlich die Antwort auf einen Einwand seitens der Mushrikin von Mekka. In dieser Ayah, فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, ist eine Art Antwort auf einen Einwand, einen Pseudo-Einwand, ja, es war kein richtiger Einwand, sondern so einer der Einwände, den man eben macht, um irgendwie mal etwas gegen sagen zu können. Hauptsache dagegen. Das ist diese Art von Einwand. Ja, also nicht einer, der auf Logik und auf lange Überlegung beruht, sondern Hauptsache dagegen sein. Ja, das ist diese Art von Einwand. Und dieser Einwand war, dass die Mushrikin Mekkas, wie wir alle schon gelesen haben, die haben auch das Verendete gegessen. Das heißt, wenn sie ein Tier tot aufgefunden haben, dann haben sie vielleicht die verwundete Stelle oder warum auch immer das Tier gestorben ist, haben sie vielleicht rausgeschnitten, ja. Aber an sich, das Fleisch war für sie ja, etwas, was man verzehren kann, und das war für sie überhaupt kein Problem, das Verendete zu verzehren. Im Islam wurde den Muslimen dann gelehrt, dass nein, Al-Maita, wie wir im Anfang von Surat Al-Ma'idah schon gelernt haben, Al-Maita, das Verendete, ja, also ein Tier, was selber gestorben ist, ob es jetzt durch eine Krankheit ist, ob es durch einen Unfall ist, ob es durch einen Kampf mit einem anderen Tier passiert ist, aber es ist selber gestorben, ihr habt es nicht geschlachtet. Das ist damit gemeint. Es ist selber gestorben und ihr habt es nicht nach den Regeln der Scharia geschlachtet. Ja, dann gilt es als Maita. Und das ist für euch Haram und ein Muslim darf so etwas nicht verzehren. So, die Mushrikin Mekkas, die ja sowieso überall einen Grund suchten, gegen Islam sprechen zu können, zu dürfen, eine Möglichkeit zu haben, die sagten dann dazu, dass ja, was ist das denn hier für eine Religion von euch? Ihr esst das, was ihr selber mit eigenen Händen tötet, aber das, was Allah getötet hat, das esst ihr nicht. Was meinten sie mit das, was Allah getötet hat? Das, was also natürlich gestorben ist oder durch einen Unfall gestorben ist. Mit anderen Worten, die Natur hat es getötet. Ja, und die Natur ist natürlich Allah, Allahs Allmacht. Und wenn Allah etwas getötet hat, warum esst ihr das denn dann nicht? Was sind das denn für komische Gesetze? Ja, also anstatt zu sagen, okay, es ist verendet und es ist ja nicht geschlachtet worden und es muss natürlich ordentlich geschlachtet werden mit Allahs Namen, nur das darf der Muslim verzehren, schaut mal, wie sie durch die Rede, ja, ich will es nicht mal Gewandtheit nennen, aber durch die Verdrehung der Zungen einen Sachverhalt so darstellen, ja, das, was Allah getötet hat. Das ist nicht von Allah, natürlich alles passiert mit der Erlaubnis Allahs, aber etwas, was verendet ist, durch einen Unfall oder Krankheit oder ja, in solchen Umständen umgekommen ist, das zu benennen als Allah hat es getötet. Und da sehen wir schon genau das, was wir davor gelesen haben. Sie geben einander prunkende Rede ein. Ja, damit sich die Herzen mancher eben dazu neigen. Ja, wo sogar der Gläubige dann für einen Moment ins Stocken kommt und sagt, ja stimmt, wenn man das so sieht, dann, ja. Und das ist eben das, wovor man sich schützen muss und an die Gesetze halten muss und wissen muss, dass nein, stopp. Allah hat uns geboten und wenn ich an Allah glaube, dann werde ich mich an das halten, was er mir geboten hat und nicht das, was ich durch Verdrehung der Zunge als einen Sachverhalt darstellen kann, der ja irgendwie Allah gewollt zu sein scheint. Ja, diese Verdrehung der Zungen, das ist, was einen wirklich den Shayatin nahe bringt. Also wenn ihr an seine Zeichen glaubt, dann werdet ihr das essen, worüber Allahs Name erwähnt wurde, sprich beim Schlachten wurde die Basmala ausgesprochen, wie man sagt, Bismillah Allahu Akbar, und dann wird das Tier geschlachtet. Und das macht man übrigens aus Gehorsam Allah gegenüber und auch als Ausdruck von Dankbarkeit. Ja, dass Allah, du hast mir die Möglichkeit gegeben, dass ich hier ein Tier haben kann, schlachten kann, dass wir Fleisch überhaupt essen können. Und aus diesem Ausdruck der Dankbarkeit nennt man eben Allahs Namen darüber und natürlich auch aus Gehorsam. Ja, also zwei Dinge, nur jetzt nebenbei auch, das haben wir bei Surat Al-Ma'idah auch schon mal besprochen, um ein Tier halal zu machen, ja, muss eben die Basmala gesprochen werden oder wenigstens die Niyya muss da sein. Wenn jemand jetzt vergisst, aber er hatte echt die Niyya und wollte die Basmala sagen und normalerweise macht er es auch, dann ist auch noch okay. Ja, weil das, was vergessen ist, ist dem Muslim vergeben, aber an sich muss es natürlich gesagt werden und das Tier muss geschlachtet werden. Also nicht erwürgt oder erstickt oder sonst wie zu Tode eben kommen. Es muss geschlachtet werden und das Blut muss herausfließen. Das sind die Bedingungen, um eine Dhabiha, um Dhibah halal zu machen. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Und was ist mit euch? Also im Sinne von, warum solltet ihr nicht? Was habt ihr? Was ist mit euch, dass ihr nicht esst von dem, worüber Allahs Name erwähnt wurde? وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. Wo er euch doch deutlich in Einzelheiten ausführlich dargelegt hat, was er für euch verboten erklärt hat. Also ihr wisst doch jetzt, was verboten ist. Geht nicht ein auf das, was diese Muschrikin sagen, um euch über eure eigene Religion in Zweifel zu werfen. Euch ist doch klar, was Haram und was Halal ist. So haltet euch an das, was euch halal gemacht wurde und vermeidet das, was euch verboten wurde. Allah hat es euch doch schon deutlich gemacht. Fassala lakum. Illa matturirtum ilay. Ja, es gibt eine Ausnahme und das wird immer wieder erwähnt, immer in den Ausführungen, wo Allah darüber spricht, was verboten ist. Für den Verzehr, dort spricht Allah auch immer danach, dass ja, wenn es eine Ausnahme gibt, wenn ihr gezwungen seid, dann ist das in Ordnung. Allahs Rahma ist unermesslich. Und der Din ist praktikabel bis in das letzte, kleinste Gesetz. Illa matturirtum ilay. Außer das, wozu ihr gezwungen werdet, wozu ihr gezwungen seid. Ja, und das, was heißt diese Zwang? Zwang bedeutet, dass man wirklich Schaden für sich und für sein Leben befürchtet, wenn man das jetzt nicht essen würde. Wenn das vorhanden ist, eine Darura, eine Notlage also vorhanden ist, dann wird das Haram zu Halal. Ja, wahrlich die Darura, du hallilul al-Haram. Sie macht das Haram zu Halal. Das ist eine Regel, ein Grundprinzip im Islam. Ja, und das beruht zum Beispiel auf solche Ayat, die, wie wir gerade lesen. Illa matturirtum ilay, außer das, wozu man gezwungen ist. Also solche Umstände entstehen, dass es lebensnotwendig ist, Haram zu essen. Etwas, was an sich Haram ist, wenn du das jetzt nicht isst, ist dein Leben in Gefahr, dann wird es zu Halal. Ja, wie wir in Suratul Ma'ida, wenn ihr euch erinnert, ganz am Anfang schon gelesen haben, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ja, nachdem Allah die ganze Liste erwähnt hatte, was Haram ist, und dann am Ende der Aya sagt Allah, außer wenn jemand gezwungen ist, in der Hungersnot oder in einer Notlage eben, dass er wirklich verhungert, ohne dass er zu Sünde neigt. Das ist auch wichtig. Nicht, dass man selber insgeheim schon dazu neigt, das zu sich zu nehmen und man wartet nur auf eine angebliche Notlage. Wie zum Beispiel, es gab mal, habe ich mal gehört, eine Gruppe von Muslimen, die irgendwo hingezogen sind, so wie Muslime ins Ausland eben ziehen. Und da gab es weit und breit keinen Halal-Metzgerei oder Fleischgeschäft, wo man Fleisch eben hätte kaufen können. Und sie sagten, ah, das ist eine Notlage. Ja, und die hatten alles andere zu essen, halt nur keinen Halal-Metzger. Das ist eine Notlage, jetzt können wir ja Fleisch da und da kaufen, bei eben nicht Halal-Möglichkeiten. Das ist keine Notlage. Ja, du bist ja satt, du stirbst ja nicht. Und Fleisch zu essen ist ja jetzt keine Verpflichtung eines Menschen. Oder regelmäßig Fleisch zu essen ist ja keine Verpflichtung eines Menschen. Das ist zum Beispiel keine Notlage. Ja, das haben die Ulama auch genau beschrieben, was als Notlage gilt und was eben nicht als Notlage gilt. Da muss man sich natürlich informieren. Generell gesehen etwas, was wirklich lebensbedrohlich ist, um Haram zu Halal zu machen. Das würde übrigens auch für Medikamente gelten. Ja, wenn es ein Medikament gibt, was definitiv Haram-Zusatzstoffe hat, die definitiv Haram sind, wie ja, irgendwas, was verboten ist, aber es gibt nur diese Medizin auf den Markt und wenn du die nicht nimmst, dann ist dein Leben in Gefahr. Dann wird diese Medizin für dich halal und wenn du verweigerst, die zu essen, kann das sogar zu einer Sünde werden. Ja, wenn du also selber dich in Gefahr bringst, aber das muss man dann entscheiden, warum derjenige das tut. Wenn er also wirklich davon ausgehen kann, dass er sich selber in Gefahr bringt, dann kann er sogar, damit sogar eine Sünde begehen. Ja, also wenn etwas, eine Darura euch dazu treibt, aus Furcht vor Schaden durch den Hunger. Das ist dann eine Darura. Illa matturirtum ilay. Wa inna kathiran. Schon wieder kathiran. Ja, viele. La yudilluna bi ahwaihim bi ghayri ilm. Und wahrlich, viele, sicherlich, sie führen ja in die Irre. Nämlich wie? Warum führen sie in die Irre? Mit oder durch ihre Neigungen ohne Wissen. Und das sind ja wirklich die zwei Gründe, warum man selber irre geht und warum man andere in die Irre führt. Erstens, das Folgen der Neigungen. Dass man anstatt Wahrheit oder einem höheren Ideal als nur das Stillen des Triebes oder das Stillen der niederen Neigung, dass man ja, der eigenen Neigung folgt und sie der Führer ist und du ihr hinterher gehst. Und das Zweite, kein Wissen. Das sind die zwei wirklich grundlegenden Gründe, warum der Mensch irre geht oder irre führt, andere auch irre führt. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, gewiss, dein Herr weiß sehr wohl über die Übertreter Bescheid, die sich eben nicht an diese Gebote Allahs halten und wo sie können, versuchen, diese Grenzen Allahs zu übertreten. Wie zum Beispiel auch die Mushrikin, gehen wir nochmal zurück in den Kontext. Ja, sie haben den Muslimen vorgeworfen, dass ja, ihr esst das und ihr esst das nicht. Was ist das denn für eine Regelung? Und das hat doch Allah getötet. Warum ist Meita denn nicht halal für euch und dies und das? Hauptsache Einwände. Ja, das ist diese Kultur von, wenn jemand negativ dargestellt werden soll, dann kommt alles recht. Ja, alles ist dann irgendwie falsch. Selbst so etwas, lass ihn doch essen, was er will. Ja, könnte man ja auch sagen, ist doch seine Sache. Wenn er das nicht essen will, was schadet es dir, wenn er nicht das Verendete ist? Könnte man ja auch mal sagen. Aber ja, da seht ihr schon diese Schayatin, die kommen zu den Menschen und stacheln die auf und die kommen dann zu den Gläubigen und werfen ihnen Sachen an den Kopf, wo man denkt, wo ist denn hier mein Schuld? Wo habe ich denn hier eine Schuld auf mich geladen, wenn ich jetzt Verendetes nicht esse? Unglaublich, also da seht ihr schon die Logik der Schayatin, die einfach aus Feindschaft und Befeindung besteht und nicht aus irgendeinem Folgen eines höheren Prinzips, ja, von Wahrheit oder Gerechtigkeit. Ja, und die Mushrikin, wie gesagt, andererseits, diejenigen, die diese Einwände machten, was taten sie, was haben wir schon gelesen? Die hatten manche Kamele für Haram erklärt, keiner durfte die essen, wie Bahira, Saiba, Ham und so weiter, haben wir alles zusammen schon durchgenommen, und dafür hatten sie auch keinerlei Basis, keine Offenbarung, kein Text. Es hatte sich einfach so eingebürgert über die Generationen und diese Kamele waren unantastbar. Keiner durfte die melken, benutzen für Arbeit oder deren Fleisch essen. Also, warum ist das dann Haram? Ja, wir haben einen Text, der sagt, eine Offenbarung, die besagt, dass dies Allah von Allah Haram erklärt wurde. Fassala lakum. Aber die Mushrikin, die Einwände machten, hatten keinerlei textuelle Basis oder offenbarungstechnische Basis für ihre Behauptungen. Ja, und da sehen wir wieder dieses zweierlei Maß. Dieses zweierlei Maß, was eben, nochmal, es kommt von Shaitan. Und Allah hat es zugelassen, denn es ist eine Prüfung für die Gläubigen. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Was gilt es also zu tun für den Gläubigen? Er folgt nicht solchen Stimmen, die ohne Wissen und ihren Neigungen folgend irreführen wollen, sondern der Gläubige soll was tun? So lasse, وَذَرُوا, wa ist und وَذَرُوا ist hier die Imperativform, lasst, ja? Unterlasst, Verlasst, etwas von etwas ablassen, etwas nicht mehr tun, von etwas weggehen. Ja? Wadharu wahiral ithmi. Und lasst das Offenkundige der Sünde. Wahira kommt von wahara, das Dhuhr-Gebet. Ja, wenn wir sagen, kommt auch von derselben Wurzel. Wahara heißt eigentlich offenkundig ersichtlich werden. Ja? Und die Sonne steht eben sehr, sehr hoch bei der Dhuhr-Zeit und ist also sehr klar und sehr ersichtlich. Jeder kann sie sehen und daher kommt wohl der Name Dhuhr. Sind noch ein paar andere Wörter von derselben Wortwurzel. Inshallah kommen wir nach und nach dazu. Al-Ithm ist die Sünde und zwar nicht jede Art von Sünde. Khati'a heißt zum Beispiel auch Sünde, aber eher Vergehen. Ja, eine Sünde, die auch aus Versehen passiert zum Beispiel, ist Khati'a. Ithm ist die Sünde, die man absichtlich tut. Man weiß genau, es ist falsch, aber macht es trotzdem. Ja, die Araber sagten Athima zu der Kamelstute, die schneller gehen konnte, aber extra langsam ging. So einfach, um den Reiter zu ärgern oder ja, warum auch immer, sich so auf stur stellte, die hätte es besser machen können, macht es aber extra falsch. Athima. Ja, und Ithm eben die Mut, deswegen manchmal übersetzen wir auch als mutwillige Sünde. Ja, also schon eine gravierende Sünde. Manche der Ulama sagen auch, Ithm sind die Arten von Sünden, in denen das Recht Allahs genommen wird. Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Sünden. Durch manche Sünden nimmst du das Recht deiner Mitmenschen. Ja, durch manche anderen Sünden nimmst du dein eigenes Recht. Ja, und Ithm ist eben die Kategorie, wo eher das Recht Allahs genommen wird. Und wie ich sagte, mutwillige Sünde. Lass das Offenkundige der Sünde und وَبَاطِنَهُ und auch das Verborgene von ihr, von der Sünde ist damit gemeint. Ja, hu ist Personalpronomen, geht zurück auf ithm und lasst auch das Offenkundige das Verborgene, Entschuldigung, das Verborgene davon. Batin kommt von Batanun. In Sura Al-Imran hatten wir, glaube ich, das Wort Bitana. Ja, enger Freund, der deine Geheimnisse teilt. Batan heißt eigentlich Bauch, ja, was verborgen ist. Bauch, weil Kleidung auch drüber kommt und ist in der Mitte des Körpers. Etwas, was auch verborgen ist, Batan. Und Batinahu eben etwas, was nicht ersichtlich ist, verborgen ist. Inna alladhina yaksibuna al-ithma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Gewiss, denen, die Sünde erwerben, wird das vergolten werden. Also keiner, der sündigt, soll denken, dass das, was er gesät hat, er nicht auch ernten muss. Sondern diejenigen, die sündigen, denen wird bald und gewiss, sayujzauna, vergolten werden, das, was sie begangen haben, das, was sie zu begehen pflegten. Kanu yaqtarifun. Das waren also keine Menschen, denen mal eine Sünde passiert ist und die haben das direkt bereut und bereinigt, sondern kanu yaqtarifun. Sie pflegten, das zu begehen. Ja, also wo die Sünde schon zum Teil ihres Seins wurde und sie das immer wieder taten. Über solche Menschen geht es hier vor allem. Was ist mit der Offenkundige der Sünde gemeint und was ist mit dem Verborgenen der Sünde gemeint? Die Ulama sagen, mit dem Offenkundigen sind einerseits alle Taten gemeint, die offensichtlich gemacht werden, öffentlich gemacht werden, so dass andere das wahrnehmen können. Öffentlich Glücksspiel spielen, ja, du sitzt da mit anderen, alle sehen das. Öffentlich fluchen, ungehorsam in irgendeiner Art, ja. Öffentlich im Ramadan essen, obwohl du keine Entschuldigung dafür hast und so weiter. Manche Ulama sagen auch, mit Zahir ist die Taten des Körpers gemeint. Also was man körperlich macht, so dass andere es eben auch wahrnehmen können. Ja, mit der Hand eine Sünde machen, mit dem Fuß wohin gehen, was ein sündhafter Ort ist. Ja, und so weiter. Und mit Batin sind die Taten gemeint, die eben geheim gemacht werden, geheim sündigen, alleine sündigen, so dass keiner dabei ist. Und die Ulama sagen auch, mit Batin ist auch gemeint, die A'malul Qulub, die Taten der Herzen. Und das Herz kann auch sündigen. Ja, wie Hasad oder wie Hass, unberechtigter Hass im Herzen zu tragen. Das sind alles verschiedene Arten von Sünden. Und diese soll man also auch lassen. Ja, also Zahir al-Ithmi wa Batinuhu, mit dem Körper gemachte Sünden, öffentlich gemachte Sünden und andererseits geheim gemachte Sünden oder eben Taten des Herzens, die als Sünde eingestuft werden. Ja, also öffentlich oder geheim, lasst alle Arten von Sünden, ob es viele sind oder auch wenige, das Lassen der Sünden, das ist, was der Gläubige anstrebt. Ja, er sucht also nicht nach einer Gelegenheit, wo die Sünde halt nicht so auffällt. Das macht der Munafiq so. Ja? Oder eine Gelegenheit, wo keiner das mitbekommt. Ja? Nein, sondern das äußerlich Wahrnehmbare und das innerlich Verborgene, beides zu lassen. Das ist der Zustand, den der Gläubige anstreben sollte. Und das ist ein großes Kriterium für Taqwa, für Gottesfurcht. Was nämlich? Das Wahir und Batin. Dein Äußerliches und dein Inneres, dass das immer gleicher wird. Ja, dass es nicht so ist, dass dein Äußerliches was ganz anderes ist als dein Innerliches. Und innen, sagen wir mal im schlimmsten Fall, Sünde über Sünde vor sich hin, ja, ich will kein schlechtes Wort jetzt sagen, aber vor sich hin gärt im Herzen und äußerlich aber eine Maske von Frömmigkeit und Gläubigkeit und das würde ich ja niemals tun, in diesem Sinne, draußen getragen wird. Das sollte nicht so sein. Ja, das sollte nicht so sein. Jeder versucht sich so sehr anzugleichen, wie es geht. Der höchste natürlich ideal wäre, wo Äußeres und Inneres komplett gleich sind. Möge Allah uns das gewähren. Der Idealzustand ist also dann, dass auch wenn keiner da ist, um dich zu beobachten oder um dich an der Leine zu halten, ja, wie man sagt, um dich zu kontrollieren, dass du dann trotzdem genauso wenig sündigst, als wie wenn Menschen um dich herum wären. Warum? An Allah denkend und seiner, aus der Furcht Allahs gegenüber und aus der Liebe Allah gegenüber, diese Sünde zu lassen. Zu Batin gehört übrigens auch solche Sünden, die keiner wahrnehmen kann, wie zum Beispiel, ich habe ja gesagt, Taten des Herzens, und habe gesagt, Hasad und sowas, aber denkt auch zum Beispiel an sowas wie Riya. Ja, wie Augendienerei, wie Hochmut ist auch manchmal nur im Herzen. Und man kann es nach außen hin sehr gut verbergen. Ja, und all das können auch eben Sünden sein, üble Gedanken. Ja, all das gehört in dieselbe Kategorie. Ja, und alles wird seine Konsequenz haben, alles hat sein Ergebnis. Wer Weizen sät, kann nicht Gerste ernten. Ja, wer Sünden sät, muss auch damit rechnen, dass er die Konsequenz davon auch ernten wird. Es sei denn, er macht Tauba davor und bittet Allah Aufrichtung um Vergebung. Allah gebietet ja hier nicht nur, dass sündigt nicht, ja, sondern verlasst die Sünde. Ja, achtet mal auf diesen feinen Unterschied. Also tut auch alles, was euch dabei hilft, dass die Sünde gar nicht erst begangen wird. Dass es gar nicht so weit kommt, dass die Sünde überhaupt, das Vergehen überhaupt getan werden kann. Und da möchte ich, dass wir auch noch mal einen Moment darüber nachdenken, wie entsteht das eigentlich? Wie sündigt man? Ja, man fällt ja nicht so auf einmal vom Himmel runter und schups hat man eine Sünde gemacht, sondern alles hat ja immer eine Vorgeschichte. Ja, alles hat immer eine Vorgeschichte, alles hat immer einen ersten Gedanken, der das überhaupt ja, als so eine Idee gemacht hat, dass man das ja auch so und so machen könnte. Das heißt, es hat immer mit einem Gedanken angefangen. Ja, dieser Gedanke wurde nicht direkt ausgemerzt, der wurde nicht direkt aussortiert, man hat sich nicht direkt davon befreien können. Der Gedanke wurde zu einer Idee. Diese Idee wurde dann vielleicht in deiner Gesellschaft bestätigt. Schlechte Gesellschaft ist auch sicherlich etwas, was zur Sünde führen kann. Ich sage euch ein Beispiel, ja? Welcher Jugendlicher fängt selber an, geht zum Geschäft, kauft sich eine Packung Zigaretten und fängt an selber zu rauchen? Vielleicht gibt es ein paar Beispiele, aber üblicherweise, ja, wer macht das schon so? Sondern wie läuft das normalerweise? Man hat bestimmte Freunde, man trifft sich mit denen und irgendeiner dieser Freunde fragt dann den Jungen oder das Mädchen zum ersten Mal, willst du nicht auch mal rauchen oder trinken oder was auch immer an schlechten Angewohnheiten, willst du das nicht auch mal probieren? Und da ist es doch. Ja, wie kam dieser Junge oder dieses Mädchen jetzt überhaupt so weit, sich in so einer Gesellschaft zu bewegen? Was ist davor alles passiert? Wo hätte man schon Einhalt gebieten können? Welche Wege hätte man schon schließen können, bevor es überhaupt dazu kommt, dass er jetzt diese Vergehen, diese Nachlässigkeit, überhaupt dieser Sünde eben gegenüberstehen muss? Ja, also zu Wadaru gehört eben einiges. Nicht nur, wenn die Sünde dann vor dir in dein Gesicht schreit, hallo, nimm mich, dass du dann sagst, oh, jetzt muss ich aber mich kontrollieren. Da ist es dann vielleicht schon zu spät. Sondern so schon vorher das Leben gestalten und ja, versuchen sich mit guten Leuten zu umgeben, mit solchen Möglichkeiten zu umgeben, die es eben schwer machen, auch eine Sünde zu begehen. Und auch die Gedanken eben reinhalten, solche Gedanken auch nicht zulassen. All das gehört zu Wadaru, Zahir al-Ithmi und so weiter. Ja, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Denn dort entsteht Sünde, wo Unachtsamkeit ist. Ja, ein Rafil, ein unachtsames Herz, das wird eher zur Sünde neigen als ein Herz, welches achtsam ist, welches Taqwa hat, ein Bewusstsein für Allahs Zufriedenheit und Unzufriedenheit trägt. Solch ein Herz wird weniger schnell sündigen. Wala ta'kulu, nochmal zur Bekräftigung, obwohl es ja eigentlich schon klar gesagt wurde, ja, das folgt nicht diesen Mushrikin. Haltet euch an die Gebote Allahs. Wala ta'kulu mimma lam yuthkar ismullahi alayh wa innahu lafisq. Und esst nicht von dem, worüber Allahs Name nicht erwähnt wurde. Also beim Schlachten nicht eben, was Allah gesagt wurde. Wahrlich, dies ist Fisq. Das wäre ein Frevel. Sicherlich, das wäre Frevel. Auch wenn sich das noch so schön anhört, dass nein, wieso esst ihr das nicht? Ist doch von Allah getötet worden und ist doch dies und ist doch das. Nein, nicht auf diese prunkende, trügerische Rede einlassen, sondern haltet euch an die Gebote Allahs. Der euch erschaffen hat, er weiß besser, was für euch gut und richtig ist. Und wenn ihr das tun würdet, also wenn ihr davon essen würdet, was Haram ist, wäre es wahrlich Fisq, ein Frevel, eine Grenzübertretung, die eine Sündhaftigkeit ist. Manche haben auch das Hadith, es gibt ein Hadith von Aisha radiallahu an, wo sie sagt, ja, Rasulullah, wir bekommen manchmal Fleisch und wir wissen nicht, ob die Leute Bismillah gesagt haben oder nicht. Wie ist das dann mit Halal und so weiter? Das ist der Sinn des Hadiths. Und der Prophet sagte ihr dann sag du die Bismillah, bevor du es isst. Ja? Dieses Hadith ist entstanden in einem bestimmten Umstand. Das kann man nicht für jede Situation dann einfach übernehmen. Das hat Aisha radiallahu anha gesagt, als viele Leute neu in den Islam gekommen waren, ja, also viele arabische Stämme. Ich glaube, das war sogar auch nach der Eroberung Mekkas. Auf jeden Fall nach einer Zeit, wo viele arabische Stämme oder Leute eben in den Islam kamen. Und ja, es wurde geschlachtet von Muslimen, aber es waren alle viele von denen neue Muslime. Und es lag eben auch nahe, dass man ja vermuten konnte, dass diese eben vielleicht auch mal vergessen, die Basmala zu sagen, weil es eben alles noch so neu ist für die. Ja, und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass nein, das sind ja schon Muslime und die werden das dann schon irgendwann können mit der Basmala und dem richtigen Schlachten und so weiter, sind ja an sich Muslime, die das auch richtig machen wollen, sag du die Basmala. Ja, in diesem Kontext hat er das gesagt, das heißt nicht, dass du von irgendjemandem Fleisch nimmst, von dem du weißt, ja, dass er nicht mal die Absicht hat, Gottes Namen irgendwo, in irgendeinem Vorgang irgendwo zu erwähnen und du sagst dann die Basmala drüber und denkst, das ist halal, so ist das nicht gemeint. Ja, damit das nochmal hier klar ist. Also Fisk, es wäre Frevel. Was wäre hier Frevel? Das zu essen, worüber Allahs Name nicht gesprochen wurde. Fleisch ist hier gemeint, ja? Geschlachtetes Fleisch. Nicht, dass ihr denkt, wenn man zum Beispiel vergisst, Bismillah zu sagen über die Suppe oder ja, ähnliches, dass hier davon gesprochen wird. Das ist hier nicht gemeint. Übrigens, das hatten wir damals in Suratul Maida, glaube ich, schon besprochen, dass es gibt auch einen Unterschied zwischen Dhibh und Nahr. Beides wird für Schlachten gebraucht. Dhabh sagt man, wenn man die Adern trennt, also bei kleineren Tieren. Und Nahr sagt man, wenn das Messer oder das scharfe Gerät eben in die Brust gestoßen wird. Das wird für Kamele so gemacht, weil die werden im Stehen erstmal zu Fall gebracht, eben getötet. Und dann eben das, wird das Blut rausgelassen. Ja, weil ein Kamel hinzulegen und die Adern durchzuschneiden, ist sehr, sehr schwierig. Ist einfach zu groß und deswegen macht man Nahr für die Kamele. Genau, wa inna shayatina, wieder zurück zum Ursprung von diesem ganzen, warum überhaupt Allahs Gebote in Frage gestellt werden. Wer kommt denn darauf? Die eben den Shayatin folgen. Ja, die auf die Shayatin und deren Einflüsterungen hören und die kommen dann mit ihrem Zweifel und ihren Einwänden zu den rechtschaffenen Gläubigen und wollen in deren Herzen auch Zweifel erregen. Wa inna shayatina la yuhuna, wahrlich die Shayatin. Sicherlich, sie geben einander ja ein. Die machen Wahi zueinander. Ila awliyaihim, zu ihren Freunden. Awliya ist jemand, der eine enge Beziehung zu jemandem hat. Ja? Deswegen sagen wir manchmal, wenn Allah der Wali ist, ist er dein Schutzherr oder auch Schutzfreund. Ja, Wali ist eben auch der Freund, aber ein enger Freund. Schützlinge, all das ist in die Bedeutung von awliyaihim. Sie geben ihren Awliya ein. Warum machen sie das? Warum machen sie Wahi zu ihren Freunden, geben ihnen bestimmte Gedanken ein, machen bestimmte Einflüsterungen zu ihren Schützlingen und Freunden? Warum? Liyujadilukum. Damit diese dann zu euch kommen und mit euch streiten. Hier steht es, schwarz auf weiß. Damit diese mit euch streiten. So, wie geht ihr jetzt damit um? Jemand kommt mit euch, streitet mit euch. Ja, geht der Iman runter oder ihr überlegt euch, wie ihr euch rächen könnt und den mache ich ja fertig. Wie konnte der da sowas sagen? Nein. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Achtet ihr auf euren eigenen Gehorsam. Wenn ihr ihnen gehorchen würdet, wenn ihr ihnen gehorchen würdet, إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, sicherlich, dann wäret ihr ja von den Mushrikin. Ja, die Shayatin geben also ihren Schützlingen, Awliyaihim, wie gesagt, auch Freunde, ja, also die mit ihnen nah sind, die ihnen nahestehen, sie geben ihnen ein, Wahi. Wir haben schon mal das Wort Wahi auch erklärt, wie sagt das für die Offenbarung, ja, aber Wahi heißt eben wörtlich eine solche Kommunikation, die auf verborgene Art und Weise stattfindet, also für Umstehende nicht wahrnehmbar ist, ja. Sie geben ihnen ein, sie flüstern ihnen ein. Das ist damit gemeint. Yuhuna. Ja, und ein Beispiel davon eben, dass diese dann zu euch kommen und streiten, wie in diesem vorangegangenen Beispiel, dass die Mushrikin zu den Muslimen kamen und sagten, warum esst ihr dies und warum esst ihr das nicht? Woher kommt sowas? Ja, woher kommt sowas? Das kann eben auch sehr stark sein, dass es eine Eingebung des Scheitans ist, zu seinem Freund, der Mushrik, der dann zu euch kommt und mit euch streitet. Natürlich muss man aber, wenn man jetzt Dawa macht, will ich ganz kurz nur nebenbei sagen, und das ist auch die Sunna des Propheten, wenn jemand zu ihm kam und Fragen stellte, dann antwortete er höflich, wo er konnte. Wo er nicht konnte, sagte er nichts dazu. Ja, aber dann fängst du nicht an zu sagen, ah, ich habe im Koran gelesen, hast es gerade von deinem Schaitan gehört? Oder ja, so redet man natürlich nicht mit Menschen. Hier geht es darum, dass Allah uns erklärt, wie wir damit umgehen. Im Sinne von, wie geht es uns in uns selber, wenn uns so etwas passiert? Dass wir das richtig einordnen können und uns vor allem nicht von unserem Gehorsam abbringen lassen. Alles, was dich von deinem Gehorsam abbringen will, ist letztendlich irgendwo eine Eingebung des Shaitans. Entweder er hat dir direkt eingegeben, hör auf zu beten, fang an zu lügen, sei ein Betrüger, sei dies, ein das. Oder wenn er bei dir nicht erfolgreich war, geht er zu jemand anderen und schickt den, der mit dir dann streitet. Aber irgendwo, ja, wenn du die Kette zu Ende denkst, steht da der Shaitan. Warum sagt Allah dann, wenn ihr auf diese hören würdet, wäret ihr auch von den Mushrikin? Ja, das ist ja auch interessant hier. Das ist ja nur ein Gebot von Allah. Warum, wenn ich jetzt in dieser Sache den Mushrikin gehorche, bin ich direkt auch Mushrik, obwohl ich die Götzen nicht anbete? Ja, das wäre nämlich Schirk, was den Hukm angeht. Ihr lasst Allahs Hukm und bevorzugt den Hukm von jemand anderen, der Ghayrullah ist, der nicht Allah ist. Und somit habt ihr jemanden eine Stellung gegeben, die Allah alleine gebührt, dass er nämlich im Dien, in der Religion, Gebote erlassen kann, Haram und Halal erklären kann. Ja, und in dieser Hinsicht wäre das dann Schirk. Ja, innakum la mushrikun. Ihr wisst also, was Allah euch geboten hat, und ihr lasst das und hört auf die Mushrikin und bevorzugt dies und glaubt auch daran, dass dies dann Halal ist. Das, was eigentlich von Allah verboten erklärt wurde, dieses Glauben daran, das ist eben auch, was diesen Schirk beinhaltet. Das ist ähnlich, wenn ihr euch erinnert, dieses Beispiel von Adi bin Hatim, der früher Christ gewesen war, dann nahm er den Islam an und er las eben diese Aya im Koran, dass wahrlich sie, gemeint die Christen, nehmen ihre Priester und Mönche oder ihre heiligen Vorgesetzten, Priester und so weiter, nehmen sie als Arbaben, nehmen sie als Herren außer Allah. Und er kam zum Propheten und sagte, ja, Rasulullah, das machen die Christen nicht. Die nehmen sie nicht zu Herren. Sie beten die nicht an. Und der Prophet sagte, nehmen sie nicht ihr Haram als Haram und ihr Halal als Halal. Also geben sie ihnen nicht das Recht, Haram und Halal zu erklären. Und er sagte, doch, das machen sie schon. Und er meinte, das ist doch ihr zum Herren nehmen. In diesem Sinne könnt ihr diese Aya auch verstehen, wenn ihr ihnen gehorcht und ihr Halal als Halal nehmt, obwohl Allah das schon als Haram erklärt hat, dann wäret ihr wahrlich auch Mushrikin. Allah möge uns davor bewahren. Ja, und dieses nochmal unterstreicht bitte auch dieses Glauben daran, dass es halal ist, obwohl Allah es als haram erklärt hat. Ja, in der Gefolgschaft eines Götzen oder Götzendieners, das ist eben das, was das so schlimm macht.